Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio.
Zu Gast im Kunstradio heute Gertrude Moser-Wagner und Josef Reiter. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir hören im Hintergrund den Friedrich-Engels-Platz. Nicht unbedingt ein lauschiger Platz in Wien, aber da gibt es jetzt ein neues Gebäude. Auf dem neuen Gebäude obendrauf steht Ergreif's endlich. Was bedeutet das?
Tja, das werden sich vielleicht viele Leute fragen. Dieses Anagramm ist für den Platz sozusagen entwickelt worden. Friedrich Engels, in der Letternkehre, wie das auf Deutsch heißt, also anagrammatisch, ergibt Ergreif's endlich. Sprich, ich als bildende Künstlerin war eingeladen von Archimedia, Architekturbüro, Leopold Dungl, in den Prozess des Entstehens dieses Hauses 2015 mit einzusteigen und habe dann dieses Anagramm vorgeschlagen, das jetzt sozusagen multiperspektivisch, so wie die Balkone, die auf die Floridsdorfer Brücke hinausschauen, jetzt auch zu lesen ist und eigentlich zusammenzureimen ist. Man kann es nicht sofort lesen, sondern es sind gebündelte Lettern, die man um die Ecke fortlesen muss.
Diese poetische Intervention basiert eben auf einem Anagramm und ein Anagramm ist nicht, wie man glauben würde, das mit Anna, so dass man von hinten und vorne gleich lesen kann. Das ist eher ein Palindrom. Und Friedrich Engels, natürlich, Ergreif's endlich, das hat jetzt aber doch dann eine politische Botschaft. Bedeutet es, die Leute dort sollen endlich irgendwas beginnen?
Ja, ich gebe das natürlich jetzt individuell weiter. Ja. Also ich gebe jetzt keine Message, sozusagen, ich mache auch keine Werbung oder keine Propaganda für Friedrich Engels und auch nicht für diesen Satz. Sozusagen die Leute, die das lesen, sollen damit was anfangen und freilich steckt eine Botschaft. Ja. Etwas zu ergreifen heißt ja auch etwas zu tun, etwas sozusagen endlich zu beginnen.
Ergreif's endlich, Klangraum Friedrich-Engels-Platz, das ist aber das Stück, das wir heute im Radiokunst-Kunstradio hören. Inwieweit ist da die Kunst am Bau involviert in das Soundstück? Gibt es da weitere Anagramme im Soundstück zu hören heute? Und was ist sonst noch der Inhalt?
Es ist so ein bisschen ein Abbild des Ortes selber. Und das hat uns eigentlich auf die Idee gebracht, so ein Porträt des Platzes, auf den dieses Haus rausschaut, zu entwickeln. Und mit dem Josef Reiter habe ich schon zusammengearbeitet. Also er begreift die Räume auch sehr plastisch. Bei ihm geht es um den Hörraum. Bei mir geht es um die Struktur und den skulpturalen Raum vielleicht.
Bei Ihnen geht es um den Hörraum. Was bedeutet das? Sie sind der Herr mit dem Aufnahmegerät und Sie sind zu den Leuten noch hingegangen, um mit Ihnen Gespräche anzufangen?
Was mich halt natürlich beim Klangraum interessiert, wie definiert so ein akustischer Raum, ein Klangraum, ein soziales Gefüge einerseits und wie prägen die Menschen auch wieder umgekehrt sozusagen so einen Raum? Und da ist natürlich Friedrich-Engels-Platz schon sehr evident, dass es da eigentlich eine Verkehrshölle gibt. Das Faszinierende natürlich, diese zum Teil sechsspurige Adalbert-Stifter-Straße, dass sich hier Friedrich Engels und Adalbert Stifter treffen. Aber diese Straße durchschneidet den Raum und prägt also eigentlich das unglaublich. Ja. Also das war für mich so der Eindruck.
Neue und alte Bewohnerinnen, Durchgangssituationen, schüttere Parks und schweigsame Menschen, die an Bänken entlang der Straßenstationen aufgefädelt sitzen. Einzig bei der kurzen Pause, Sie erklären gleich, was das ist, und bei Pollys Eisparadies ist viel los. Was sind diese kurzen Pausen und Pollys Eisparadies, was sind das für neuralgische Punkte in Wien?
Das sind zwei so zentrale Punkte, die eigentlich so ein ganz fixer soziale Punkte auch sind. Also da sind immer Menschen. Es hat wenig Infrastruktur eigentlich gegeben auf dem Platz, also ganz, ganz wenig. Es war eigentlich das Einzige dort, ja, an dieser Verkehrsinsel, diese unter Anführungszeichen kurze Pause und Polis Eisserl, und den es schon ewig dort gibt. Aber sonst gibt es jetzt neuestem jetzt ein Geschäft in dem neu gebauten Haus, aber sonst ist da eigentlich... Ja.
Gertrude Moser-Wagner, ist Ihnen noch eine Anekdote der Aufnahme in Erinnerung? Irgendwas, was bei solchen Situationen, man ist ja doch ein bisschen am Lauschangriff.
Freilich Genders hat Gerhard Jaschke herausgefiltert. Also die Anagramme sind ja auch nicht nur jetzt meine, ja. Also mein Anagramm sozusagen ist sozusagen eine bestehende Installation. Aber ich habe dann die Frage weitergegeben an Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die auch mitwirken, und freilich Genders hat mir gut gefallen.
Das ist ein Anagramm, das entstanden ist. Da könnte man kurz noch danken, bevor wir das Stück Ergreif's endlich, Klangraum Friedrich-Engels-Platz von Gertrude Moser-Wagner und Josef Reiter hören. Für die poetische Beteiligung und Lesungen eigener und fremder Texte an Gerhard Jaschke, Eva Woska-Nimmervoll, Petra Schwiegelhofer, und Sie haben noch viele andere Leute kennengelernt von der Stadtbetreuung, oder wer war da alle noch involviert?
Vor allem noch zwei Personen im Haus selber, also zwei Hausbewohner und Bewohnerinnen, quasi ein Großmutter-Enkelpaar, die zu uns gekommen sind, auch in die GB20, wo wir eine erste Präsentation des Projektes und des Modells gemacht haben mit den Architekten zusammen und auch mit den genannten Schriftstellern und Schriftstellerinnen.
Gebietsbetreuung ist das, ja, GB20. Genau. Wir hören Ergreif's endlich, Klangraum Friedrich-Engels-Platz von Gertrude Moser-Wagner und Josef Reiter.
Mein Name ist Boska, ich wohne in 20. Bezirk Friedrich-Engels-Platz, schräg vis-à-vis von dem Neubau. Auf dem oben, ich glaube, das ist Ihre Idee, ergreift endlich geschrieben steht. Mich würde interessieren, was das bedeutet, welche Message da drinnen steckt. Vielleicht hätten Sie die Zeit und Lust, mich zurückzurufen. Vielen herzlichen Dank, auf Wiederhören.
Von der Architektur her sind ja die Balkone so multiperspektivisch angelegt. Das ist ja so ein Kennzeichen des Hauses auch, weil das Haus so im Zickel steht, nicht? Und die Idee, sozusagen in jede Richtung zu schauen und auch geradeaus zu schauen über die Brücke hin, war so eine gestalterische Idee, wenn ich mich erinnere, des Architektenteams Archimedia, was ich ja aufgenommen habe in der Struktur der Anordnung der Buchstaben dann auch, ja, dass man die auch von mehreren Ebenen und Seiten anschauen kann. Haben Sie wahrgenommen, dass im Haus sozusagen Leute draußen sitzen, und sozusagen ist da irgendeine Kommunikation entstanden bei den Balkonen? Oder?
Nein.
Von Balkon zu Balkon?
Ja, oder sieht man sich da gegenseitig durch diese perspektivische Anordnung auf alle Seiten?
Kurzer Beschluss. Ich habe keinen Kontakt, nur oberhalb von mir, der Herr, der hat eine Katze, die hat mich immer wieder besucht, ja, ist runtergesprungen, aber mittlerweile ist das eine Wand, jetzt kommt es nicht mehr. Aber dadurch habe ich auch den Nachbarn oben mir kennengelernt, also ja, immerhin.
Tiere verbinden.
Ja, das ist doch relativ neu gebaut worden, oder? Haben Sie das beobachtet?
Ja, wir haben das schon beobachtet.
Ja. Da nicht mehr mit dem Ganzen. Genau. Da war ja früher der Wienerwald, der Hotel war. Und der Wienerwald war drin, nicht? Aber der Inhaber, oder wem das gehört hat, der hat nicht mehr verlängert den Vertrag. Das ist dann 2 oder 3 Jahre überhaupt leer gestanden, nur als Schotter und alles. Und dann hat er zum Bauernhof.
Aber es ist schon ein Gewinn, ne? Das ist ein schönes Haus.
Ja, nein, das ist, bitte, ja. Wie gesagt, und da ist es, da kommen da solche rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Miete zahlen können.
Haben Sie Angst? Nur wenn ich Angst habe, traue ich mich nicht auf die andere Seite. Da gibt es eine Schrift oben.
Richtig, ja. Aber wenn ich ehrlich bin... Ich habe schon öfters versucht, irgendwie zu... Aber ich, ja, geil.
Geht um die Ecke.
Okay. Was steht drauf? Das war noch nie aufgefallen.
Geht um die Ecke und man muss es zusammenreimen.
Ah, okay. Okay. Dann werden wir mal schauen, wenn wir vorbeigehen.
Soll ich Ihnen verraten oder gehen Sie es ab?
Würde mich interessieren jetzt, ja.
Verraten oder abgeben? Was sagst du?
Verraten.
Verraten? Oh, du magst es leicht. der Engelsplatz schaut, also das Haus schaut mit der Fassade zum Engelsplatz herunter. Und der Engelsplatz spielt sozusagen mit und dialogisiert mit dem Haus. Das heißt, der Friedrich Engels ist in diesem, was hier oben steht, enthalten, als Anagramm.
Okay.
Aus allen Buchstaben von Friedrich Engels hat sich ein neuer Zusammenhang ergeben.
Okay, naja, bitte, jetzt weiß ich es auch. Ja. Na, aber es sind sehr schön Wortbauten, ja.
Und wollen Sie noch wissen, was es heißt? oder finden Sie das selber heraus?
Nein, bitte.
In die Ecke gehend heißt es R. Greifs.
Ja.
Endlich.
Ja, Greifs. Okay. Ja, ist ein guter Spruch, ja.
Vorläufiges. Seit Jahren ist das schon ein vorläufiges.
Sollte ein besseres werden.
Das Problem ist, wir finden keinen Platz.
Was heißt kein Platz? Da ist ja Platz.
Wir dürfen da nicht bauen. Aber warum genau? Ich schätze mal eher wegen Kosten. Wahrscheinlich. Und den ganzen Verkabelungen und was ich was. Du musst das auflösen.
Du musst es auflösen?
Ja.
Ich glaube, ich muss es auflösen.
Ja,
ich bin ganz nah dran.
Ja.
Er greift es nicht. Er greift es
endlich. Mal ein cooler Spruch. Grundsätzlich, er greift es endlich. Ja, ja, okay. Ich bemühe mich, wir bemühen uns. Wir ergreifen jetzt dann die Gelegenheit, zum ersten Mal an Donau heuer auszufahren. Was wird das jetzt aufgenommen? Doch, weil ich trotzdem sage. Also da müssen die länger da legen. Weil ein Öfchen zusammenpicken und die ganze Zeit drauf schauen. Und das muss ich dann schon selber wahrscheinlich auch. Okay. Ah, das ist nett, ja. Das finde ich gut. Das ist ein ähnliches Abreiß. Geht sie genau aus? Abreiß, endlich. Das ist ein ähnliches Abreiß. Na super, dass wir es geschafft haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in dem Teil kleiner war, ich weiß auch nicht, ob mir das aufgefallen war. Aber wenn ich geschaut hätte, dann hätte ich mich sicher gefragt, okay, irgendwas muss bedeuten. Ich hätte sonst die Mühe gemacht, das aufzuholen. Thank you.
Freilich Genders. Sing frech Lieder.
Freilich. Elfen greifen gern in Segeln, feiern frech in Seilen, fliegen frisch in Regen, singen selig dich ins Feenreich. Gehirn leer, feige Irre, hingen in den Seilen, schrien die Enge heiser frei.
Ihr feinen Herren, seid ihr Diener der reifen Dirne? Leider nein, rief Fred, einer der drei liederlichen Freier. Der geile Gerd rief frech, gern erregier ich dein Gefieder. Der erschlich sich dieses Lendenreich. Ich liefere dir die Nieren, denn sie feiern den Sieg, diese elenden, frierenden Kreise. Die Riege des Niedergehens sende ich in ferne Gegenden, fliegend reisend, nicht regierend, freilich, gegen Ende resignierend. Die feigen Herren gefielen ihr, riechen nach Flieder, ergreifend. Der Geldschein der Gier lief, der Fernseher sicher nie.
Freilich Genders. Sing frech Lieder.
Sammelt sich in den Steinen von kleinen Brandenkohlen. weil der Stein fest ist wie eine glatte Schale. Und dann quillt es irgendwo hervor und macht ein kleines Bächlein oder in der Steinmulde ein Brunnen. So hellen Wasserfädlein rinnt von der Mulde fort und tausend Wasserfädlein rinnen. Und überall rieselt es, emsig und still. Und das Rieselnde findet sich zusammen. Und es rauscht. Dann wird es. Waldes und durch das Atmen seiner Millionen Blätter und Nadel noch anmutiger und balsamreicher, da sie ebenso Fröhlichkeit und Gesundheit bringt wie das Wasser. Und wer beides, Fröhlichkeit und Gesundheit, verloren hat, der erhält sie wieder, wenn er von diesem Wasser trinkt und von dieser Luft atmet. Darum gehe ich mit euch zu einem Brunnen, den ich im Walde weiß und in der Luft und in dem Himmel.
Alfred Hirschenberger, um eine Hoffnung ärmer. 1925 im Dezember zogen sie um. Weg vom Dorf, seiner Kirche und dem Weihrauch, über die Straße in den neu erbauten Gemeindebau. Es war eigentlich kein Umziehen, es war ein Auswandern. Ein Auswandern von einer alten in eine neue, vielversprechende Welt. Mit Traditionen wurde gebrochen. Die Geschichte, die Kirche, der Staat gehörten der Vergangenheit an. Keiner von denen, die über die Straße wechselten, wollte mit dem, was er zurückließ, noch etwas zu tun haben. Die Trennung sollte endgültig sein. Die Frauen schnitten sich die Zöpfe ab. Nur nach 6 Jahren Republik hatte sich eine Idee zu verwirklichen begonnen. Sie baute den Proleten Paläste. Sie, die Entrechteten, mochten es nicht glauben. Sie, die im Dorf in Kaluppen hausten, sollten einziehen in Wohnungen mit Zimmer, Wohnküche, Vorzimmer und mit dem Klo in der Wohnung. Wie kann das denn nur funktionieren? Jetzt ist der Abort weit über dem Hof, ein Brettelhäusel über einer Senkgrube. Das Gespräch kreist immer wieder um diesen Umstand. Das Klo in der Wohnung. Unvorstellbar. Ja, und da war noch etwas. Überall Parkettboden. Sie, die gedemütigten Besitzlosen, standen dem vertriebenen Kaiser in Schönbrunn nicht nach. Warum auch? Der Hausrat ist nicht mehr als dürftig. Noch schlafen sie auf Strohsäcken. Aber was tut's? Die Zukunft hat begonnen. Das Dorf bleibt zurück. Die Zöpfe sind weg. Neun Jahre später, 1934, waren fast alle vollzählig bereit, ihre Beiträge weiterzuleisten. Jetzt als Rote Hilfe. Eine verbotene Sammelaktion zur Unterstützung Angehöriger der Eingekerkerten. Die Ära des Misstrauens, der Angst vor anderen, des Bespitzelns, der Denunziation hat begonnen unter dem Symbol des Kreuzes. In der Fortbildungsschule gab es keinen Religionsunterricht, wozu auch. Daher war auch im Klassenzimmer kein mahnendes Kreuz aufgehängt.
Aber bereits am ersten Schultag nach der Februarerhebung glänzte der Gekreuzigte an der Wand. Ungefragt musste er als Gesslerhut herhalten. Als sie das Klassenzimmer betraten, äußerten sich die Schüler befremdet. Ihre Bemerkungen wurden im Keim erstickt. Schüler wurden aus der Schule ausgeschlossen. Was aus ihnen wurde, ist nie bekannt geworden. Landweit wird der Kirchgang erwartet und genüsslich beobachtet. Es konnte nicht anders kommen. Der so oft geschmähte Bau von Gemeindebauten wurde eingestellt. In Floridsdorf wurde eine Kirche gebaut. Ein Familienasyl neben dem Gemeindebau am Engelsplatz, der auf Pater-Abel-Platz umgenannt wurde. Die Wohnzellen waren wieder Kaluppen. Im Überschwemmungsgebiet auf der Donauwiese, der heutigen Donauinsel, bei der Floridsdorfer Brücke neben den Zinkerbachel wurden 3, vielleicht waren es sogar 4 Bäumchen gepflanzt. Sie sollten wohl den Arbeitslosen, die dort ihre Zeit totschlugen und sich die Sonne auf den leeren Bauch schienen ließen, Schatten spenden. Sie, die Hungrigen, wurden von der sogenannten Berittenen gejagt, wenn sie eine allzu unzüchtig empfundene Badehose anhatten. Als besondere Provokation galten rote Badehosen.
Wie ich zu diesem Wohnung gekommen bin, ich habe angesucht bei der Gewerkschaft für Privatangestellte, weil ich Mitglied bin, schon seit 50 Jahren. Und ich hätte eine Wohnung im 11. Bezirk in Simmering aus angewiesen bekommen. Aber ich habe gesagt, nein, danke, nach Simmering möchte nicht. Und das war ein Zufall, dass da eine Wohnung angeboten wurde oder so dazugekommen bin. Und das war mein Glück.
Ja, also ich habe das über Wiener Wohnen, diese Wohnung bekommen. Also ich habe mich da einfach angemeldet und das ist halt der übliche Verfahrensablauf. Also man bekommt dann, es gibt dann Wohnprojekte, mit denen man sich anmelden bzw. vormerken kann, dann ist das, also ganz weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie das abgelaufen ist, aber es ist halt dann, man kriegt ein paar konkrete Wohnungen, für die man sich melden muss, man muss sich dann relativ zügig entscheiden, innerhalb von ein paar Tagen, und das habe ich dann gemacht, weil das ja wirklich eine sehr gut gelegene Wohnung ist, und ja, so war das bei mir.
Und gut gelegen, weil es die Donau, also das
ja, also von der, ja, das natürlich auch, aber auch von der Verkehrsanbindung und vor allem im Vergleich zu anderen Wohnbauprojekten, die jetzt errichtet werden, wenn man sich das anschaut, kann sich ja auf der Homepage von Wiener Wohnen anschauen, das ist meistens relativ dezentral im, was weiß ich, im Randgebieten des 21., 22. und 23. Bezirks, was halt für mich jetzt, der kein Auto hat, nicht so attraktiv ist.
Der Bezirk find ich sehr lebendig. Ich mag ihn deswegen, weil er so lebendig ist, aber eben noch Rückzugsorte hat und in denen man sich erholen kann. Das ist zum Beispiel in Autokin nicht so. Da habe ich ständig das Gefühl, von Lärm und Sorgen und Problemen umgeben zu sein. Vielleicht liegt das auch an meiner Arbeit, ich weiß es nicht. Aber hier fühle ich mich, kann ich mich erholen. Wenn ich meine Ruhe brauche, gehe ich rüber zur Donau. Wenn ich gern von Menschen umgeben sein möchte, dann gehe ich auf die Straße oder in die Lärmsituation oder auch hier jetzt weniger, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Menschen. Es ist komisch, dass er das so wahrnimmt.
Aber also, mir scheint, dass hier der Versuch ist, verschiedene Gruppen zusammen in einem Haus zu bringen. Ne?
Ja, so zusammengewürfelt.
Ja, aber meiner Meinung nach ist das auch gut so. Also, anstatt dass man das gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund, wenn man die so separiert quasi oder dann entstehen halt mehr oder weniger so Grätzl, wo dann die Leute vor sich hin leben und sich überhaupt nicht integrieren können und gar keine Chance dazu haben.
Die sind sowieso unter sich und sie kommunizieren nicht mit den anderen. Die, na.
Aber darf ich eine Zwischenfrage stellen? Als Sie aus Ungarn gekommen sind, haben Sie da auch nur Ungarn getroffen? Oder?
Ich habe keine ungarischen Bekannten oder Freunde, überhaupt nicht.
In welchem Bezirk gibt es Berührungspunkte zwischen den Einheimischen und den Menschen mit Migrationshintergrund? Das ist aber ein generelles Problem, finde ich, in Wien, jetzt nicht im 20. konkret. Das ist mir persönlich nicht aufgefallen, vielleicht weil ich nicht so sehr darauf achte. Ich fühle mich gar nicht als Mensch mit Migrationshintergrund. Deswegen nehme ich das nicht, glaube ich, wahr, dass ich jetzt... Ich habe persönlich sehr viel Kontakt mit Einheimischen, weil ich bin ja in der Schule, glaube ich, eine der Kolleginnen, die, wir sind nur zu dritt, die Migrationshintergrund haben. Insofern, mir fällt es nicht auf, dass sich Gruppen bilden. Gut, dass sich gewisse Menschen mit, zum Beispiel, was mir schon auffällt, dass Menschen mit Türkisch als Erstsprache untereinander bleiben oder die aus dem BKS-Raum stammen, ebenfalls untereinander. Aber dass es gar keine Kontakte gibt und das ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Vaters Geburtstag. Die ersten Gäste trafen gegen 6 Uhr ein. Die Speisezimmertüren standen weit offen. Das Wohnzimmer machte so einen festlich geräumigen Eindruck. 24 Stühle umgaben den langen Tisch, dessen Damasttuch bis zum Boden hinabreichte. Das Licht des Kristallusters spiegelte sich blitzend in den Gläsern und Silberbestecken. Die Jalousien waren heruntergezogen. Die Tanten und Onkel erschienen paarweise, gefolgt von ihren herausgeputzten Kindern. Jeder einzelne Gast drückte einen trockenen Kuss auf des Vaters Wange, murmelte Gratulationen und presste ein kleines Geschenkpaket in seine Hand. Als das Begrüßen und Küssen vorüber war, lehnte sich Leni an die Wand. Sie fühlte sich wie eine mechanische Puppe, deren Werk abgelaufen war. Die üblichen Gruppen verteilten sich in die einzelnen Ecken. Die Herren politisierten. Leni fing Fetzen ihrer Konversation auf. Onkel Albert, der eine Deckenfabrik besaß und sich viel auf seine wirtschaftspolitischen Kenntnisse zugute tat, war der Meinung, dass Dollfuß der Retter Österreichs sei. Genau wie Mussolini, erklärte er, muss Dollfuß ein für allemal klarstellen, wer hier das entscheidende Wort zu sprechen hat, die Regierung oder die Arbeiterschaft. Wenn den Gewerkschaften erst einmal die richtigen Schranken gesetzt sind, dann wird die Produktion steigen und die Wirtschaft wieder florieren. Onkel Hugo wollte wissen, was Hitler dazu sagen würde. Hitler wird sich bald beruhigen, prophezeite Onkel Albert. Sein Antisemitismus zum Beispiel ist nach meiner Ansicht pure Demagogie. Zweifellos wird ihm ein Mann der Mitte wie Dollfuß viel annehmbarer erscheinen als die parlamentarische Sauwirtschaft, die wir in den letzten Jahren hatten. Onkel Hugo warf die Frage auf, ob denn schon alles entschieden sei. Schließlich kämpften die Roten noch immer hartnäckig weiter. Hören wir lieber die Nachrichten, sagte Onkel Albert ungeduldig. Er konnte Hugo nicht ausstehen. Die Radioansage verkündete, dass die Arbeiter, die seit Montag ohne Nahrung, Licht und Heizung waren, heute um 5.45 Uhr endgültig den Widerstand aufgegeben und vor den vereinigten Kräften der Polizei, der Heimwehr und des Bundesheeres kapituliert hätten. Die roten Führer seien verhaftet, die Maschinengewehrnester in den Wohnungen und Waschküchen ausgehoben worden. Somit sei der letzte Widerstand in den Vorstädten Wiens gebrochen. Also ist alles vorüber, sagte der Vater. Es war kein Kinderspiel, bemerkte Onkel Albert mit Befriedigung. Unsere brave Exekutive verdient alle Anerkennung. Gehen wir essen, sagte der Vater. Es gab viel Schieben und Rücken von den Stühlen, bis jeder die kleine Tischkarte mit seinem Namen fand. Das Klirren der Bestecke und das vielstimmige Geplauder füllten den Raum wie festliche Musik. Und mitten hinein klang ein neuerlicher Kanonendonner und die Wände begannen zu beben. Die Gäste schraken zusammen. Der Vater sagte, das ist nichts. Aber alle stellten ihre Gläser hin. Der Luster schwankte gefährlich. Es werden nur mehr die letzten Widerstandsnester ausgeräuchert, sagte der Vater. In dem allgemeinen Gewirr war Irenes Stimme plötzlich deutlich vernehmbar. Nach den offiziellen Meldungen gibt es keinen Widerstand mehr in den Vororten. Wieder dröhnten Schüsse und Irene lachte grimmig auf. Leni starrte auf ihren Teller. Es war ihr, als bestünde sie nur mehr aus Augen, während der Rest ihres Körpers in einem endlosen Fall durch den Raum gewirbelt wurde. Sie suchte verzweifelt nach irgendeinem Wort, irgendeinem Gedanken, nach irgendetwas, das dem, was sie sah und fühlte, Sinn und Maß verleihen könnte.
Die sogenannte Wohnungsnot, die heutzutage in der Presse eine so große Rolle spielt, besteht nicht darin, dass die Arbeiterklasse überhaupt in schlechten, überfüllten, ungesunden Wohnungen lebt. Diese Wohnungsnot ist nicht etwas der Gegenwart Eigentümliches. Sie ist nicht einmal eins der Leiden, die dem modernen Proletariat gegenüber allen früheren unterdrückten Klassen eigentümlich sind. Im Gegenteil, sie hat alle unterdrückten Klassen aller Zeiten ziemlich gleichmäßig betroffen. Um dieser Wohnungsnot ein Ende zu machen, gibt es nur ein Mittel. Die Ausbeutung und Unterdrückung der arbeitenden Klasse durch die herrschende Klasse überhaupt zu beseitigen. Was man heute unter Wohnungsnot versteht, ist die eigentümliche Verschärfung, die die schlechten Wohnungsverhältnisse der Arbeiter durch den plötzlichen Andrang der Bevölkerung nach den großen Städten erlitten haben. Eine kolossale Steigerung der Mietpreise, eine noch verstärkte Zusammendrängung der Bewohner in den einzelnen Häusern, für einige die Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen zu finden. Und diese Wohnungsnot macht nur so viel von sich reden, weil sie sich nicht auf die Arbeiterklasse beschränkt, sondern auch das Kleinbürgertum mit betroffen hat. Die Wohnungsnot der Arbeiter und eines Teils der Kleinbürger unserer modernen großen Städte ist einer der zahllosen kleineren, sekundären Übelstände, die aus der heutigen kapitalistischen Produktionsweise hervorgehen. Sie ist durchaus nicht eine direkte Folge der Ausbeutung des Arbeiters, als Arbeiter durch den Kapitalismus. Diese Ausbeutung ist das Grundübel, das die soziale Revolution abschaffen will, indem sie die kapitalistische Produktionsweise abschafft. der Eckstein der kapitalistischen Produktionsweise aber ist die Tatsache, dass unsere jetzige Gesellschaftsordnung den Kapitalisten in den Stand setzt, die Arbeitskraft des Arbeiters zu ihrem Wert zu kaufen, aber weit mehr als ihren Wert aus ihr herauszuschlagen. Wenn jemand den Arbeiter länger arbeiten lässt, als zur Wiedererzeugung des für die Arbeitskraft gezahlten Preises nötig ist. Der auf diese Weise erzeugte Mehrwert wird verteilt unter die Gesamtklasse der Kapitalisten und Grundeigentümer, nebst ihrer bezahlten Diener, vom Papst und Kaiser bis zum Nachtwächter und darunter. Wie diese Verteilung sich macht, geht uns hier nichts an. So viel ist sicher, dass alle, die nicht arbeiten, eben nur leben können von Abfällen dieses Mehrwerts, die ihnen auf die eine oder andere Art zufließen. Die Verteilung des durch die Arbeiterklasse erzeugten und hier ohne Bezahlung abgenommenen Mehrwerts unter die nicht arbeitenden Klassen wickelt sich ab unter höchst erbaulichen Zänkereien und gegenseitiger Beschwindelung. Soweit diese Verteilung auf dem Wege des Kaufs und Verkaufs vor sich geht, ist einer ihrer Haupthebel die Prellerei des Käufers durch den Verkäufer. Und diese ist im Kleinhandel, namentlich in den großen Städten, jetzt eine vollständige Lebensbedingung Verkäufer geworden. Wenn aber der Arbeiter von seinem Krämer oder Bäcker am Preis oder an der Qualität der Ware belohnt wird, so geschieht ihm das nicht mehr in seiner spezifischen Eigenschaft als Arbeiter. Im Gegenteil, so wie ein gewisses Frühstücksmaß und Prellerei die gesellschaftliche Regel an irgendeinem Ort wird, muss wahr innerlich durch ein Sklaven. Gerade die moderne Großindustrie, die aus dem an den Boden gefesselten Arbeiter einen vollständigen Besitz bogen, aller überkommenen Ketten los und wenigen Zogen für ein Proletariat gemacht, gerade diese ökonomische Revolution ist es, die Bedingungen geschaffen hat, unter denen allein die Ausbeutung der spät arbeitenden Klasse in ihrer letzten Form in der kapitalistischen Produktion umgesetzt wird. Und jetzt kommt dieser stehenreiche Protagonist und jammert, wie über einen großen Rückschritt, über die Austreibung der Arbeit von Haus und Herrn, die gerade die allererste Bedingung ihrer geistigen Emanzipation war. So viel ist sicher, dass alle, die nicht arbeiten, eben nur leben können von Abfällen dieses Mehrwerts, die ihnen auf die eine oder andere zufließen. Die Verteilung des durch die Arbeiterklasse erzeugten und ihr ohne Bezahlung abgenommenen Mehrwerts unter den nicht arbeitenden Klassen wickelt sich ab unter höchst erbaulichen Zänkereien und gegenseitiger Beschwindelung. Soweit diese Verteilung auf dem Wege des Kaufs und Verkaufs vor sich geht, ist einer ihrer Haupthebel die Prellerei des Käufers durch den Verkäufer. Und diese ist im Kleinhandel, namentlich in den großen Städten, jetzt eine vollständige Lebensbedingung für den Verkäufer geworden. Wenn aber der Arbeiter von seinem Krämer oder Bäcker am Preis oder an der Qualität der Ware betrogen wird, so geschieht ihm das nicht in seiner spezifischen Eigenschaft als Arbeiter. Im Gegenteil, so wie ein gewisses Durchschnittsmaß von Prellerei die gesellschaftliche Regel an irgendeinem Ort wird, muss sie auf Dauer ihre Ausgleichung finden in einer entsprechenden Lohnerhöhung. Der Arbeiter tritt dem Krämer gegenüber als Verkäufer auf. Das heißt, als Besitzer von Geld oder Kredit und daher keineswegs in seiner Eigenschaft als Arbeiter, das heißt als Verkäufer von Arbeitskraft. Die Prellerei mag ihn überhaupt die Arbeiterklasse härter treffen als vielleicht eine Wirtschaftsklasse. Aber sie ist nicht damit, dass sie ausschließlich lebt, dass seine Gegend, seine Klasse eigentlich.
Franz Taucher. Neugier und Schrecken. Der 12. Februar 1934 war ein Montag. Um die Mittagsstunde ging ich vom Lesesaal der Nationalbibliothek zur Mensa der Universität. Auf dem Weg bis zur Freiung schien mir alles so, wie es immer war. Bevor ich noch zum Ring kam, schob und drängte sich eine Menschenmenge wild durcheinander. Auf dem Ring standen mitten auf der Strecke einige leere Straßenanzüge. Vollbesetzte Einsatzwagen der Polizei flitzten vorüber. Die Polizisten trugen Stahlhelme und waren mit Gewehren bewaffnet. Die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaft hatten den Generalstreik ausgerufen. Der elektrische Strom war von einer gewaltigen Hand unterbrochen. Es war mir eher ärgerlich, dass mir in diesem Augenblick, als ich der Situation bewusst geworden war, nichts anderes einfiel als die pathetischen Verse des Georg Herwig. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Eines wusste ich genau, ich hatte nichts zu verlieren. Meine Sympathie gehörte den Streikenden. Es war schließlich mein Vater, der mir, dem Knaben, einmal begreiflich gemacht hatte, es sei ein Streikbrecher verächtlicher als ein Dieb. Ich hatte, nicht viel später, nach diesem beiläufigen Exkurs der klassenbewussten Solidarität bei dem Straßenbahnstreik in Graz erlebt, wie ein Streikbrecher der allgemeinen Verachtung ausgesetzt war. Er musste seinen Wohnplatz wechseln.
Also ich tät die Hoffnung nicht aufgeben, weil ich glaube, dass die Menschen ja sich zuerst mal annähern müssen. Jetzt sind sie erst ein paar Monate herinnen.
Ja, sind sie optimistisch? Ich bin Pessimist. Das ist der Unterschied.
Ja, müsste man jetzt drauf gehen zu denen und fragen, was ihre Sicht der Dinge ist. Das können wir jetzt nicht beurteilen.
Nicht, also das Problem ist ja auch, die Architekten
nicht
planen und entwerfen und haben Ideen sozusagen durchmischen und auch Behindertenwohnungen, Familien, jung, alt, also Inländer, Migrationshintergrund, und dann steht das da und that's it. Ja. Also eigentlich müsste da irgendwie dann, weiß ich nicht, von der Gebietsbetreuung jemand versuchen, so etwas dann auch zum Leben und überhaupt erst zum Entstehen bringen. Aber das ist, viele möchten das ja auch nicht, muss man schon auch sagen, ja, ist klar. Aber es wäre natürlich schon eine Chance, unterschiedliche Generationen und Sprachen und Menschen einfach ein bisschen mehr zusammenzubringen. Aber, ja.
Ja, die Chance ist sozusagen am Zeichenbrett ist die Chance da.
Wird entworfen, ja.
Wäre da, aber ja, die Leute
Chance
sind
am Zeichenbrett ist da und
die Leute sind
und man müsste sozusagen jetzt den nächsten Schritt der Arbeit machen im Sozialdynamischen. Und
Unkapper Platz.
Das stimmt.
Das ist ja dann sozusagen auch im Kleinen hier im Haus, was draußen am Platz eigentlich ist. Also es leben unterschiedliche Gruppierungen total nebeneinander her.
Die Renzol-Lobeheergasse.
Hast du noch eine Frage? Ja. Eine schöne Abrundung, glaube ich.
Tiere verbinden.
Nee. Die Gitti-Bar-Gasse.
Die Katze sogar mal fotografiert, da bist du draußen.
Ah, die ist richtig öfter gekommen.
Naja,
einmal habe ich auch gesehen, von Spar rauskommen, und dann habe ich nur zufällig hinaufgeschaut und auf den Balkon. Gelände in der Ecke ist die Katze gesessen.
Die Golan-Heldgasse.
Ah, es gibt eine Hauskatze, die alle verbindet.
Ich weiß nicht, ob das die gleiche
ist. Ich weiß nicht, ob die gleiche Katze war, aber war vielleicht diese Nachbarkatze.
Da ist so umtrieben. Weiß nicht.
Da muss man sich austauschen, wie die ausgesehen hat, die Katze. Ne?
Von der Foto.
Ein Foto.
Muss man suchen. Hoffentlich sprengt das jetzt nicht den Rahmen des Interviews.
Ja.
Ja. Das ist sie.
Die war, ja.
So schaut sie aus.
Ah ja, oh ja. prächtiges Tier. Ja. Mit einem buschigen Schweif. Mhm. Das ist also, die hat sich als Haustierkatze deklariert und will jetzt Verbindung schaffen zwischen den Balkonen vielleicht.
Aber haben es auch mehrere Haustiere, Hunde und Katzen.
Das ist keine, solange es keine Spionagekatze ist.
Aber ich gehe oft über die Brücke und du sagst Lärm, ich nehme den nicht wahr. Für mich gehört das dazu. Ich weiß es nicht. Und ich fühle mich, wenn ich über die Brücke gehe und auf die Donau blicke und das strahlende Wasser sehe und im Hintergrund die UNO City, dann das ist, ich erhole mich. Also ich nehme das überhaupt nicht wahr. Das gehört für mich dazu.
Das war ergreifsähnlich Gangraum Friedrich-Engels-Platz von Gertrude Moser-Wagner und Josef Reiter. Am Friedrich-Engels-Platz, wie Sie soeben hörten, sammeln sich viele Erinnerungen. Um das geht es auch nächsten Sonntag im Kunstsonntag Radio Kunst Kunstradio Soundprints as Memory von Colin Black. Hans Kreuz wünscht Ihnen heute alles, was Sie sich wünschen.